NDR Info. Shabbat Shalom. Das Magazin.
Mein Name ist Miron Tenenberg. Ich begrüße Sie zur kommenden halben Stunde. Darin werden Sie gleich von einem Ort hören, der verfolgten jüdischen Mädchen nicht nur Schutz und Bildung ermöglichte, sondern auch für Gemeinschaft und jüdische Identität in einer ab 1933 höchst feindlichen Umgebung sorgte. Im Jahr 1942 verfügte die Gestapo schließlich, dass die Schule geschlossen wurde. Wir schauen gleich auf die Geschichte der israelitischen Töchterschule in Hamburg. Davor spreche ich allerdings über Vandalismus in der KZ-Gedenkstätte Neuengamme in Hamburg. Denn immer wieder kommt es vor, dass der Erinnerungsort an die Verbrechen der NS-Zeit von einigen für rechtsextreme Propaganda missbraucht wird. Der Leiter der KZ-Gedenkstätte, Oliver von Wrochem, sprach in der Welt davon, dass die, Zitat, Anzahl der Angriffe auf die Erinnerungskultur zunimmt. Damit meint er, dass Vandalismus und Geschichtsrevisionismus zunehmen. Ich spreche jetzt mit Susanne Leverenz. Sie ist die Leiterin der Abteilung Bildung und Studienzentrum in Neuengamme und ich wollte von ihr wissen, welche Erfahrungen sie dort gemacht haben.
Also in gewisser Hinsicht gab es immer wieder und immer schon Angriffe auf unsere Gedenkstätte, also Form von Vandalismus, Schmierereien, Sticker, zum Teil Leute, die mit eindeutiger Kleidung oder provokanten Aussagen aufgefallen sind. Aber ja, Oliver von Wrochem hat recht, es nimmt insgesamt zu. Und ich würde es einordnen in eine allgemein festzustellende Verschiebung des politischen Diskurses nach rechts, der eben solche Angriffe anstachelt.
Was sind das für Schmierereien und Sticker und eindeutige Kleidung bei Ihnen?
Ach, ist ganz unterschiedlich, aber es lässt sich schon im weiteren Sinne in das Feld rechter Vorfälle einordnen. Also das ist das, womit wir hier vor Ort zu tun haben. Ob es nun Hakenkreuzschmierereien sind oder Kleidung, die eindeutig der rechten Szene zuzuordnen sind. Das sind so klassische Vorfälle, die wir hier haben.
Wie reagieren Sie darauf, wenn zum Beispiel jemand mit einem Thor Steiner Pullover zu Ihnen kommt, also eine Marke trägt, die eindeutig zum rechten Spektrum gehört?
Wir haben eine Hausordnung, die darauf hinweist, dass eben bestimmte Aussagen, rassistische, antisemitische, rechtsextremistische Aussagen nicht erwünscht sind. Und es kommt immer ein bisschen drauf an, wie die Situation ist. Also sozusagen unsere Mitarbeitenden haben die Befugnis, auf unterhalb des strafrechtlich relevanten Spektrums Hausverbote zu erteilen. Im pädagogischen Kontext kommt es immer so ein bisschen drauf an.
Schulgruppen oder auch Auszubildende der Polizei kommen teils verpflichtend, also nicht freiwillig zu Ihnen. Sind das dann die Gruppen, in denen sich solche Vorfälle häufen?
Also ich würde es vor allem für Schülergruppen, Schülerinnengruppen so sehen. Mit Auszubildenden der Polizei haben wir die Erfahrung jetzt so nicht gemacht. Aber in letzter Zeit gab es vermehrt Fälle, wo Schülerinnen oder Schüler durch rechtes Verhalten aufgefallen sind, ja. Und es hat sicherlich damit zu tun, dass sie im Rahmen eines ja letztendlich verpflichtenden Besuchs hier sind, selbst wenn es offiziell in Hamburg keine Pflichtbesuche in Gedenkstätten gibt, noch nicht für Hamburger Schulklassen.
Sie sagten aber auch, dass vor allen Dingen die Schulen in Hamburg fast vollumfänglich zu Ihnen kommen.
Mhm, das stimmt. Ja, ja. Und letztendlich ist es aber trotzdem so, wie die Entscheidungsfindung in den Schulen funktioniert, ist sicherlich ganz unterschiedlich. In der Regel sind es eben Besuche, die von Lehrkräften gewünscht sind, teilweise auch von den Schülerinnen und Schülern selber. Aber ich glaube, das ist eher eine Ausnahme, dass es sozusagen innerhalb einer Klasse geschlossen die Haltung gibt, wir möchten gerne einmal eine Gedenkstätte besuchen.
Sie sind nicht die einzige Gedenkstätte, die von Vandalismus betroffen ist. Ich erinnere an die Fällung der Gedenkbäume in Buchenwald. Gehen Sie mit den anderen Gedenkstätten auch in Austausch, um gemeinsam zu agieren?
Ja, also es gibt einen verstärkten Austausch innerhalb der Gedenkstätten-Szene. Wir sind hier in Hamburg, glaube ich, nicht so stark betroffen wie manche andere Gedenkstätte, beispielsweise in Thüringen oder vielleicht auch in Brandenburg. Und für uns ist dieser Zusammenschluss eben auch eine Solidarität gegenüber den Kolleginnen und Kollegen, gegenüber den Orten, die eben stärker von Angriffen betroffen sind, weil insgesamt die politische Situation in den Bundesländern auch eine andere ist als hier in Hamburg. Und Teil dessen ist es einmal sozusagen unsere Arbeit und uns auch untereinander zu stärken, aber eben auch uns stärker in heutigen gesellschaftlichen Debatten zu positionieren. Ich meine, wir sind Orte historisch-politischer Bildung, aber wenn wir feststellen, dass sich antidemokratische Tendenzen mehren, ist es aus unserer Sicht angesichts des Inhaltes, den wir hier vermitteln, auch unsere Aufgabe, auf die Gefahren solcher Entwicklungen hinzuweisen.
Wie sieht das dann konkret aus?
Beispielsweise hat unsere Gedenkstätte mit aufgerufen zu Demonstrationen im Nachgang dieses Potsdamer Geheimtreffens. Im vorletzten Winter war es ja. Und unser Stiftungsvorstand Oliver von Wrochem hat eben auch Redebeiträge bei solchen Demonstrationen gehalten. Das heißt sozusagen, wir treten eben entsprechend auch öffentlich auf, wenn wir feststellen, dass es zu Gefährdungen unserer vielfältigen demokratischen Gesellschaft kommt.
Und damit exponieren Sie sich dann aber auch gegenüber diesen feindlich gesinnten Menschen?
Ja, das ist der Preis vielleicht, ich weiß es nicht. Ich meine, insgesamt ist es, glaube ich, so, dass wir als Gedenkstätten gerade an Orten von NS-Unrecht Angriffsziel tendenziell sind von rechter Seite, weil wir für eine bestimmte eben kritische Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte, mit der Geschichte von staatlichem Unrecht, von staatlichen Massenverbrechen stehen. Und das ist etwas, was von rechts eben angegriffen wird. Also das gilt insbesondere für Gedenkstätten, die an NS-Unrecht erinnern, aber tatsächlich auch für Gedenkstätten, die an SED-Unrecht erinnern oder für Initiativen, die für eine kritische Aufarbeitung der Kolonialvergangenheit einstehen. Alle drei sozusagen plädieren für eine bestimmte Form einer kritischen Auseinandersetzung mit Geschichte. Und das ist etwas, was rechten Organisationen, rechten Gruppierungen Dorn im Auge ist.
Was können Sie eigentlich dagegen tun, wenn zum Beispiel rechte Influencer und Influencerinnen ihre Gedenkstätte als Kulisse für krude und gewaltverherrlichende Aussagen benutzen wollen?
In der Regel wissen die Leute sehr genau Bescheid, dass sie, wenn sie hier vor Ort filmen, Hausverbot bekommen und auch rechtliche Konsequenzen zu fürchten haben, wenn sie das veröffentlichen, weil wir hier vor Ort selber entscheiden, was gefilmt und dann veröffentlicht werden darf und was nicht. Aber es reicht ja schon, dass sie dann sozusagen sich vors Gelände stellen und auf öffentlichem Grund. Ehrlich gesagt, also ich würde sozusagen vielleicht andersrum dann argumentieren, die Arbeit, die wir machen, sowohl hier vor Ort in unseren verschiedenen Einrichtungen als auch im digitalen Raum, ist eine Antwort darauf. Also wir erreichen ja sehr, sehr viele Menschen. Wenn wir jetzt rechte Provokationen uns angucken, ja klar, das hat zugenommen, aber wir erreichen auch sehr viele Menschen und es kommen Jahr für Jahr auch mehr Besuchende zu uns, die in erster Linie zu uns kommen, weil sie unsere Arbeit schätzen und für wichtig halten. Und gerade im digitalen Raum, also wir bespielen sehr viele verschiedene Kanäle sozialer Medien. Auf TikTok sind wir zum Beispiel unterwegs, da war 9 Gamma ein Vorreiter innerhalb der Gedenkstätten-Szene. Und da erreichen wir wahnsinnig viele Leute. Und das kann ein Weg sein, eben sozusagen eine andere Form von Öffentlichkeit in diesen Räumen auch herzustellen.
Dann nennen Sie doch mal Ihr Handle auf TikTok oder Insta.
9gamme.memorial.
Frau Susanne Leverenz, vielen Dank für das Gespräch über Vandalismus in Ihrem Haus der KZ-Gedenkstätte 9gamme in Hamburg. Hier in der Sendung haben unsere Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner immer auch die Möglichkeit, sich einen Song mit jüdischem Bezug zu wünschen. Was würden Sie gerne hören?
Mein Vorschlag wäre Esther Bejarano mit der Microphone Mafia und dem Stück Avanti Popolo. Weil ich glaube, dass es gut zu dem passt, worüber wir gesprochen haben. Also darüber zusammenzustehen, sich zu stärken und für unsere vielfältige Gesellschaft einzutreten.
Das hier ist die Antwort auf sämtliche Fragen. Wir stolz unser Logo auf unserem Fahnen tragen. Schreien unser Dasein laut in die Welt hinaus. Singen laut Bella Ciao und strecken unsere Faust. Avanti Popolo, hier 10 Proleten ohne Furcht. Durch Straßen und Felder, Schwarzköpfe drehen durch. Wir schreiben Texte, die das Volk bewegt. Weil wieder mal ein rauer Wind in diesem Land weht. Wir halten dagegen die Pistolen und Degen. Ein letzter Segen, keine Angst mehr vor Schlägen. Reißen das Maul auf. Avanti Popolo, alla riscossa, kommen im Dauerlauf, questa è la risposta.
Avanti Popolo, alla riscossa, c'è va die Antwort, è la risposta. Avanti Popolo, alla riscossa, perché il popolo trionferà.
Avanti Popolo,
schaut in unsere Augen und seht die Entschlossenheit. Hört unseren Protest, unsere Gesänge. Die Sehnsucht nach Menschlichkeit, das wichtigste Kapital der Erde, die Menschheit. Es beginnt mit einem leisen Flüstern und endet in einem großen Aufschrei. Wir entlarven falsche Masken, die hinter dunklen Lügen die Zukunft belasten. Bei eurem Maskenball geben wir jetzt den Takt an. Il popolo triumferà, mit Hand, Herz und Verstand.
Sie hörten die gestern vor bereits 4 Jahren verstorbene Hamburgerin Esther Bejarano und die Hip-Hop-Kombo Microphone Mafia mit dem Song Avanti Popolo. Die israelitische Töchterschule in Hamburg war einst ein Ort der wichtigsten und auch modernsten jüdischen Mädchenbildung. In der NS-Zeit wurde sie zu einem einzigartigen Lernraum für Mädchen, die sonst keine Schule mehr hätten besuchen dürfen. Zur Erinnerung an die Bedeutung dieses Ortes ist nun eine neue Dauerausstellung in der Gedenk- und Bildungsstätte Israelitische Töchterschule zu sehen, die nach umfangreichen Sanierungsarbeiten ab übermorgen, also dem 13. Juli, besucht werden kann. Andrea Richter war bei der Eröffnungszeremonie am Donnerstag für uns mit dabei.
Im Treppenhaus der ehemaligen israelitischen Töchterschule sind Namen von Schülerinnen an die Wand gemalt, in Schönschrift. Leonore Baral steht ganz oben. So stand ihr Name in einem der Klassenbücher. Aber eigentlich hieß sie Leonora.
Es ist insofern nicht so wichtig, weil meine Mutter meinte, dass dieser Vorname passte überhaupt nicht zu ihr. Sie war 1,48 Meter und dunkelhaarig. Ja. Und sie meinte, Leonore musste groß, schlank und blond oder was ich. Insofern ist das wirklich schnuppegal.
Ich werde da aber darüber nachdenken, ob wir das vielleicht ändern müssen.
Anne Gotthoff ist nicht zum ersten Mal hier an diesem Ort, den ihre Mutter Leonore als Schülerin täglich besuchte. Anne und ihre Schwester Elisabeth sind seit längerem auf Spurensuche. Die Mutter hatte kaum über die Zeit in Hamburg gesprochen.
Soll ich dir mal die ganze Ausstellung zeigen? Ja. Also der Beginn ist jetzt hier in dem Raum Großstadt, so heißt er. Und ja, das ist jetzt wirklich ein ganz neuer Raum. Die Idee war hier einmal zu zeigen, was war eigentlich das jüdische Hamburg, was ist heute das jüdische Hamburg, warum gab es überhaupt eine jüdische Schule und eine Orientierung zu liefern.
Kuratorin Anna von Villiers hat eine moderne Ausstellung konzipiert. Vieles ist interaktiv, zum Anfassen. Es gibt aber auch originale Artefakte. Alte Klassenbücher, Schreibhefte und Kinderzeichnungen.
Hier ist der Stundenplan von 1891. Das ist natürlich lange vor der Zeit deiner Mutter. Aber hier sieht man eben zum Beispiel den hebräischen Unterricht. Und sie hatten auch Schreiben als eigenes Fach. Da ist Deutsch, aber da ist Schreiben. Das finde ich ganz interessant, weil das tatsächlich so Schönschrift. Also,
was man heute nicht kennt.
Anne Gotthoffs Großeltern verkauften Milchprodukte. Die Familie Baral lebte in der Roten Baumchaussee. Die Großeltern waren religiös, legten aber auch großen Wert auf Bildung. Kein Widerspruch damals.
Die wussten, für die Kinder gibt's Zukunft nur durch Bildung. Meine Mutter und mein Vater haben darauf gedrängt, dass wir viel lesen, Musik machen. Ich war Tänzerin, aber meine Brüder und Schwester haben alle Musik gemacht und Theater und so weiter. Viel Kultur, viel Literatur.
Die israelitische Töchterschule ging neue, von der Reformpädagogik beeinflusste Wege. Sie überschritt gesellschaftliche Grenzen und machte somit jüdische Frauen zu Pionierinnen der Moderne. Jüdische Frauen waren maßgeblich an der bürgerlichen Frauenbewegung beteiligt. Sie gründeten Vereine und engagierten sich für das Frauenwahlrecht.
Als Frauen dann endlich auch studieren durften, habe ich teilweise Zahlen, dass ein Drittel der ersten Frauen, die Medizin studiert haben, waren Jüdinnen. Ein Drittel bei nur zwischen 1 oder 2% Anteil an der Bevölkerung. Das ist sehr hoch.
Nach 1933 ist die israelitische Töchterschule die einzige Schule Hamburgs, die jüdische Mädchen noch besuchen dürfen. 1938 wird sie mit der Talmud-Torah-Schule für Jungen zusammengelegt, am 15. Mai 1942 von den Nazis endgültig geschlossen. Leonora Barral gelingt 1937 die Flucht nach England. Ihre Eltern hat sie nie wieder gesehen. Vermutlich werden sie im Zuge der sogenannten Polenaktion ein Jahr später ermordet. Leonora Barral zog später nach Frankreich und gründete dort eine Familie. Ihre Tochter Anne studierte klassischen Tanz, hatte Engagements in ganz Europa. 19 Jahre verbrachte sie mit ihrem Mann und zwei Kindern in Düsseldorf. Ihrer Mutter verdankt sie die Liebe zu deutscher Kultur.
Ich oder wir Kinder haben meine Mutter zu verdanken, dass wir die deutsche Literatur sehr früh kennengelernt haben. Große Dichter wie Heine, Rilke und dergleichen in ihrer Jugend genährt von diesen Kultur. Sie war auch musikmäßig Bach und das war alles ihre Kultur. Unglaublich.
Neben historischen Artefakten zeigt Kuratorin Anna von Villiers auch Video-Statements von jüdischen Schülerinnen und Schülern, die von ihrem Leben in Hamburg heute erzählen. Von Schule und Gemeinde, von Religion und Alltag. Und damit auch einen Blick auf Gegenwart und Zukunft werfen.
Sie hörten Andrea Richter über die jüdische Töchterschule in Hamburg. Die Dauerausstellung »Jüdische Kinderwelten – Die Geschichte der israelitischen Töchterschule« können Sie ab Sonntag in den erweiterten Räumen besuchen. Die Öffnungszeiten sind immer donnerstags von 14 bis 17 Uhr und sonntags von 10 bis 14 Uhr. Der Eintritt ist frei. Und damit zu den aktuellen Meldungen.
Das Gedenken an das Massaker von Srebrenica vor 30 Jahren hat nach Einschätzung der liberalen Rabbinervereinigung eine besondere Relevanz. Die Auseinandersetzung mit der Shoah bilde einen zentralen Bestandteil der politischen Kultur, heißt es in einer Erklärung der Rabbiner. Eine offene Erinnerungskultur bedeute aber auch, andere Verbrechen als Ausdruck gemeinsamer Verantwortung in Europa einzubeziehen. Weltweit wird an diesem Freitag an das Massaker von Srebrenica vor 30 Jahren erinnert. Damals hatten serbische Christen mehr als 8000 bosnische Muslime ermordet. Der KI-Chatbot Grok von Elon Musk hat mit antisemitischen Äußerungen für einen Eklat gesorgt. Man sei dabei, unangemessene Beiträge von Grok auf der Online-Plattform X zu entfernen, teilte die Entwicklerfirma mit. Grok hatte unter anderem im Dialog mit einem Nutzer behauptet, dass von Menschen mit jüdischen Nachnamen oft anti-weiße Narrative verbreitet würden. Auf die Frage eines Nutzers, welche politische Figur aus dem 20. Jahrhundert am besten geeignet wäre, sich dieses Problems anzunehmen, habe Grok geantwortet: Adolf Hitler. Grok behauptete später, dies sei lediglich als dunkle Satire gemeint gewesen. Die jüdische Organisation Anti-Defamation League verurteilte die Äußerungen von Grok als unverantwortlich und gefährlich. Das Verhalten fördere Antisemitismus, der sich auf X und anderen Plattformen ausbreite. Die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem hat sich entsetzt über neue Gedenktafeln in der Nähe eines Denkmals für die jüdischen Opfer eines Massakers in Polen im Zweiten Weltkrieg gezeigt. Es handle sich um einen offensichtlichen Versuch, die Geschichte zu verdrehen, so die Gedenkstätte. In einem kleinen Dorf im Nordosten Polens hatten polnische Bauern im Sommer 1941 hunderte jüdische Kinder, Frauen und Männer zusammengetrieben und bei lebendigem Leib verbrannt. Eine polnische Historikerkommission kam zu dem Schluss, dass polnische Dorfbewohner für das Massaker verantwortlich waren. Neue Gedenktafeln machen nun die Deutschen für das Massaker verantwortlich. Yad Vashem forderte die polnischen Behörden auf, die anstößige Anlage zu entfernen und sicherzustellen, dass die historische Bedeutung des Ortes bewahrt und respektiert wird. Zwei geplante Comeback-Konzerte des Sängers Xavier Naidoo in Köln sorgen für Diskussionen. Hintergrund sind die jahrelang verbreiteten Verschwörungstheorien Naidoos. Der jüdisch-deutsche Verein Werteinitiative fordert, die Konzerte abzusagen. Sie signalisierten Gleichgültigkeit gegen antisemitische Hetze, heißt es in einem offenen Brief an die Veranstalter. Das zuständige Unternehmen Live Nation erklärte hingegen auf Anfrage der katholischen Nachrichtenagentur, Naidoo habe sich bereits im April 2022 für vergangene Aussagen entschuldigt. Es gebe keinen ernsthaften Grund, ihm eine zweite Chance zu verweigern. In der Vergangenheit hatte Naidoo unter anderem Thesen der rechtsextremistischen QAnon-Ideologie vertreten, mit Reichsbürgern sympathisiert und antisemitische Äußerungen bis hin zur Holocaustleugnung getätigt. Seit 2019 stand er nicht mehr auf der Bühne. Zwei Monate nach ihrem Tod haben Politiker, Wegbegleiter und engagierte junge Menschen an die Holocaust-Überlebende Margot Friedländer und ihr Vermächtnis erinnert. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier rief zum Kampf für Toleranz und Menschlichkeit auf. Margot Friedländer habe den Stab weitergereicht. Jetzt sei es an uns, in ihrem Sinne weiterzuarbeiten. Margot Friedländer war am 9. Mai im Alter von 103 Jahren in Berlin gestorben. Soweit die Meldungen.
Sie hörten Shabbat Shalom mit Miron Tenenberg. Jetzt folgt die Kölner Rabbinatsstudentin Annette Böckler mit der Auslegung der aktuellen Parascha Balak, also dem aktuellen Tora-Abschnitt Balak.
Wie schön sind deine Zelte, Jakob, deine Wohnungen, Israel. Dieser Satz aus dem Wochenabschnitt für diese Woche, Balak, wird manchmal beim Betreten einer Synagoge gesagt. In einigen Richtungen des Judentums wurde daraus sogar ein Chor- und Gemeindegesang. Den meisten wird kaum bewusst sein, von wem dieser Satz stammt. Den Begriff gab es damals noch nicht, aber wir würden heute sagen, der Sprecher des Satzes war ein Antisemit. Er war beauftragt worden, Israel zu verfluchen, um die Existenz dieses Volkes auszulöschen. Zu diesem Zweck hatte er seinen Mund geöffnet, war dann aber selbst überrascht, was herauskam. Wie schön sind deine Zelte, Jakob, deine Wohnungen, Israel. So sprach Bilam. In der rabbinischen Literatur trägt er übrigens den Beinamen Harasha, der Böse, den gleichen Beinamen wie der Judenfeind Haman und der böse Esau. Dabei sind Bileams Worte doch so schön. Antisemitismus kommt meist nicht frech und gewaltsam daher. Im Gegenteil. Meist ist er in der eigenen Peer Group wohlklingend und politisch vollkommen korrekt. Bilam handelte ja ganz im Auftrag seiner Regierung. Wie schön sind deine Wohnungen, Israel? Oder meinte Bilam dies ironisch? Die jüdische Tradition sah es nicht so. Sie deutet Bileams Satz als Fakt. Der Bibelkommentator Rashi, der während der Zeit der Massaker von Christen an Juden im 11. Jahrhundert im Rheinland schrieb, erklärte, die Zelte und Wohnungen Israels waren schön, denn die Türen und Fenster waren alle so, dass niemand in den Privatbereich des anderen hineinschauen konnte. Es galt schon immer als Gewalt, einem anderen seine Privatsphäre zu nehmen, sogar bereits mit Blicken, erst recht durch Zerstörung. Die Bauweise der Zelte und Wohnungen Israels lehrt aber auch, hinter seinen Türen darf jeder so leben, wie er es möchte. Man sollte meinen, das sei eigentlich klar. Doch heute, vor 30 Jahren, am 11. Juli 1995, begann, was später der erste Genozid nach der Shoah in Europa genannt wurde. Die Vernichtung von 8.327 bosnischen Muslimen in Srebrenica durch serbische Christen. Bosnische Muslime praktizieren eine in Europa entstandene Form des Islam. Teil dieses Angriffs auf den europäischen Islam war auch die massenhafte sexuelle Gewalt an bosnisch-muslimischen Frauen. Nicht nur seit dem 11. Juli 1995, sondern schon seit der Antike scheint sich die Geschichte also immer wieder wiederholt zu haben. Nur die Religionen, die die Täter sind, die ändern sich. Fast immer, so auch in unserem Wochenabschnitt, beginnt alles immer erst mit Worten. Andere Ausleger meinten, Zelte stehe für Lehrhäuser, Schulen und Ausbildungsstätten, Wohnungen für Synagogen und Orte der Anbetung. Lehrhäuser und Synagogen seien gut, denn, so sagt Bilam nach der Erklärung von Sforno, Lehrhäuser und Synagogen seien für eine Gemeinschaft das, was Bäche und Wasserströme für die Felder sind, die sie bewässern. Schön ist es, wenn aus den Zelten und Wohnungen Hoffnung und Lebenskraft in die Gemeinschaft hineinfließt. In unserem Wochenabschnitt begann alles mit Worten. Ein bekannter Aphorismus, der oft im Talmud vermutet, dort aber nicht zu finden ist, vielleicht ist es eher ein altes chinesisches Sprichwort, bringt die Lehre des Wochenabschnitts Balak auf den Punkt. Achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Shabbat Shalom.
In dem Sinn hoffe ich, dass das Schicksal es gut mit Ihnen meint. Das war Annette Böckler, Rabbinatsstudentin aus Köln. Zum Schluss hören Sie das Ma Tovu. Übersetzt lautet der Text: Wie lieblich sind deine Zelte, Jakob, deine Wohnungen, Israel. Es singt der Hamburger Synagogalchor unter der Leitung von Andor Ijak.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag auf NDR Info.